Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir fahren weiter in Hiob 36, Vers 22. Wir kommen damit zum Schluss der Reden von Elihu. Sie enden am Schluss von Kapitel 37. Wir haben gesehen, Elihu ist ganz anders als die drei Freunde Hiobs, die vorher in verbissenen Diskussionen Hiob angegriffen haben, ihn persönlich schlecht gemacht haben, und zwar so schlecht, dass sie die Vermutung geäußert haben als Überzeugung, Hiob muss ein ganz schwerer Fall von Heuchelei sein, von einem Menschen, der sehr viel Böses im Versteckten getan hat. Und schließlich haben sie ihm sogar unterstellt, auch offen hätte er so gelebt. Einfach als Behauptung. Offen im Bösen gelebt. Nun, Elihu ist ganz anders und er zeigt, dass Leiden ganz andere Aspekte haben kann, als nur Leiden gleich eine Strafe Gottes. Leiden, haben wir gesehen, kann nach Kapitel 33 dazu dienen, dass Menschen, die auf einem falschen Weg sind und Gott davon laufen, dass sie zur Umkehr kommen und errettet werden. Und zwar möchte ich da kurz nochmals wiederholen aus Kapitel 33. Da hat er darauf hingewiesen in Vers 19, auch wird er, der Mensch, gezüchtigt mit Schmerzen auf seinem Lager und mit beständigem Kampf in seinen Gebeinen. Und in den weiteren Versen haben wir gesehen, wie ein solcher Mensch zur Umkehr kommt, seine Schuld Gott bekennt und die Vergebung annimmt. Und zwar die Vergebung durch den kommenden Erlöser, den Messias und sein Rettungswerk. Und wir haben gesehen in dem Zusammenhang, dass Gott das Ohr öffnet. Lies du nochmals, Sascha, ab Vers 15 und 16.
33.
33, 15. Ja.
Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt die Unterweisung, wie er ihnen gibt.
Jawohl. Also, da geht es noch um die zweite Möglichkeit, wie Gott sprechen kann, aber wohlverstanden, zu Menschen, die die Bibel nicht haben. Denn zur Zeit von Hiob gab es noch keine Bibel. Das war ja vor Mose, der die ersten Bücher der Bibel geschrieben hat. Das ist ganz wichtig. Das kann man nicht einfach so übertragen auf Kulturen, wo die Bibel bekannt ist. Ja, da gilt dann auch Lukas 16, wo Abraham zu dem reichen Mann im Hades spricht und sagt, nein, auch ich schicke keinen von den Toten, dass er deine Brüder warnt. Sie haben Moses und die Propheten. Lass sie diese hören. Und quasi, wenn sie eben darauf nicht hören, dann hören sie auch nicht, wenn Gott ein Wunder tut, dass jemand von den Toten zurückkehrt. Das ist sehr wichtig, dieser Unterschied zu sehen. Aber worauf ich Betonung legen möchte, ist in Vers 16, dann öffnet er das Ohr der Menschen. Gott öffnet das Ohr, Gott macht, dass Menschen, die ihm gegenüber schwerhörig sind oder sogar taub, dass sie beginnen zu hören auf seine Stimme. Und darum wird dann auf Vers 19 erwähnt, auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen auf seinem Lager, da geht es um Krankheit. Gott öffnet die Hörfähigkeit des gottfernen Menschen durch Krankheit, durch Schmerzen. Und nun, in Kapitel 36, Vers 7 haben wir gesehen, dass Gott das nicht nur in Bezug auf solche tun, die ihn noch nicht kennen, die ihm eigentlich davonlaufen und ins Verderben laufen, sondern auch gegenüber solchen, die an ihn glauben und durch den Glauben gerecht geworden sind. Liest du, Sascha, 36, 7?
Er zieht seine Augen nicht ab von dem Gerechten und er setzt sie für immer mit Königen auf den Thron und sie sind erhöht.
Ja, und dann, ab Vers 8, spricht er darüber, wie solche Gerechte in Not kommen. Und in Drangsal. Aber was tut er in dieser Not? Vers 10. Und er öffnet ihr Ohr der Zucht. Also Gott macht das Ohr auf, aber durch Nöte. Und dann kannst du noch lesen, Sascha, Vers 15.
Den Elenden errettet er in seinem Elend und in der Drangsal öffnet er ihnen das Ohr.
Ja, wieder. Gott öffnet das Ohr. Gott möchte zu uns Menschen sprechen. Sowohl zu solchen, die ihm davonlaufen, als zu solchen, die zu ihm gehören. Und eben als Gerechte bezeichnet werden, gerecht gesprochen durch Glauben. Und jetzt sehen wir weiter, wie Gott spricht, und zwar durch Gewitter, Sturm und Regen. Also Elihu illustriert das Handeln Gottes, wenn er zu uns spricht, mit einem furchtbaren Gewitter. Und es ist so imposant, jetzt ab Vers 22 dann weiter zu lesen, wie er das im Detail beschreibt. Darf ich bitten, Sascha, jetzt lesen wir unseren Text für heute. Ab Vers 22.
Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Wer hat ihm seinen Weg vorgeschrieben? Und wer dürfte sagen, du hast Unrecht getan? Erinnere dich daran, dass du sein Tun erhebst, das Menschen besingen. Alle Menschen schauen es an, der Sterbliche erblickt es aus der Ferne. Siehe, Gott ist zu erhaben für unsere Erkenntnis. Die Zahl seiner Jahre, sie ist unerforschlich. Denn er zieht Wassertropfen herauf vom Dunst, den er bildet, träufeln sie als Regen, den die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Versteht man etwa das Ausbreiten des Gewölks, das Krachen seines Zeltes? Siehe, er breitet sein Licht um sich aus und die Gründe des Meeres bedeckt er. Denn dadurch richtet er Völker, gibt Speise im Überfluss. Seine Hände umhüllt er mit dem Blitz und er entbietet ihn gegen denjenigen, den er treffen soll. Sein Rollen kündigt ihn an, sogar das Vieh sein Heranziehen.
Danke, mal bis hierhin. Ganz allgemein sagt Elihu in Vers 22, dass Gottes Handeln in der Natur von Majestät gekennzeichnet ist, von seiner Herrlichkeit. Und fügt hinzu, wer ist ein Lehrer wie er? Und das bedeutet also, dass Gott durch die Natur uns Menschen belehrt. Und belehren heißt eben sprechen. Ihre Ohren öffnen und zu ihnen sprechen. Also alles, was wir in der Natur sehen, spricht eigentlich über Gott, weil es seine Werke sind. Und in dem Zusammenhang ein kleiner Exkurs zum Schöpfungsbericht in 1. Mose 2. Liest uns Vers 1 vor.
So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Und Gott hatte am siebenten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebenten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte.
Ja, hier haben wir das Wort Werk. Das ganze Schöpfungswerk wird hier bezeichnet als Werk, hebräisch Melacha. Und das kommt von der Wurzel Laach, das bedeutet mitteilen. Das heißt, alles, was Gott gemacht hat in der Schöpfung, ist eine Mitteilung. Gott spricht durch die Natur. Und darum sagt David im Psalm 19, Vers 1, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk, was Beethoven ja so wunderbar vertont hat. Und darum sagt Elihu hier, wer ist ein Lehrer wie er? Vers 23, wer hat ihm seinen Weg vorgeschrieben? Die Antwort ist klar, niemand. Niemand hat Gott gesagt, wie er die Schöpfung einrichten sollte. Und darum fügt er hinzu, und wer dürfte sagen, du hast Unrecht getan? Und das ist eben das Schlimme, dass Hiob so weit gegangen ist, dass er Gott eben hingestellt hat als jemand, der Hiobs Rechte übergangen habe. Und darum die Antwort, auch Hiob nicht. Niemand darf das. Auch Hiob nicht. Vers 24, erinnere dich daran, dass du sein Tun erhebst, das Menschen besingen. Also, er sagt vielmehr zu Hiob, anstatt Gott eben so anzugreifen, wie du das gemacht hast, als die Freunde eben gegen ihn gedrückt haben, hat er dagegen gedrückt und hat sich versündigt. Da ist er ganz klar über die Linie hinausgegangen. Und er sagt ihm vielmehr, dass er Gott loben soll für all sein Handeln. Und fügt hinzu, dass das Tun Gottes von Menschen besungen wird. Es gibt Menschen, die singen über die Werke Gottes. Und es gibt Menschen, die haben das noch nie getan in ihrem Leben. Gott besingen. Aber wir haben das auch schon gesehen in Kapitel 35. Da hat Elihu gesagt, aber man spricht nicht, wo ist Gott? Also 35, Vers 10. Aber man spricht nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Gesänge gibt in der Nacht? Da haben wir gesehen, Gott ist ein solcher Gott, der selbst das möglich macht, dass Menschen in Not nachts singen können. Da hatten wir uns ja damals erinnert an Apostelgeschichte 16, Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi und wie sie um Mitternacht singen, trotz der körperlichen Schmerzen im Stock. Ihre Beine waren im Stock befestigt. Und dann Vers 25 in Kapitel 36 sagt Elihu, alle Menschen schauen es an. Also sie schauen das Werk Gottes an. Der Sterbliche erblickt es aus der Ferne. Übrigens, ein Wortspiel. Hier sind zwei Wörter für Mensch auf Hebräisch. Vers 25, alle Menschen, das ist das Wort Adam. Das bezeichnet eigentlich den Menschen so, wie er aus Gottes Hand hervorgegangen ist. Gott hat Adam aus Ackererde gebildet, also seinen Körper gebildet. Und das sind diese Atome und Moleküle, die wir auch in unserem Körper haben. Alle Menschen schauen es an, das Werk Gottes. Aber dann sagt er, der Sterbliche, und das ist das andere Wort für Mensch, das wir schon so oft im Buch Hiob gefunden haben. Wie heißt es? Enosh. Das ist einfach klar jetzt, ja. Enosh, und das kommt von Anash, sterblich sein, aber auch böse sein. Es bezeichnet also den sterblichen, bösen Menschen, das heißt den gefallenen Menschen, durch den Sündenfall gefallenen Menschen. Aber auch der kann es erblicken, die Werke Gottes. Der Sündenfall hat uns Menschen nicht so verdorben, dass wir nicht mehr in der Lage wären, in den Werken der Schöpfung Gottes Existenz dahinter als weiser Schöpfer zu erkennen. Aber Elihu sagt, er erblickt es aus der Ferne. Das heißt so abseits stehend. Aber er kann es doch sehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel ruft uns Menschen zur Forschung auf. Es gibt viele, die meinen, die Bibel sei wissenschaftsfeindlich. Nein, die Bibel begründet ja eigentlich Wissenschaft. Und wenn wir kurz aufschlagen im Psalm 111, darf ich bitten, Vers 2 zu lesen.
Groß sind die Taten des Herrn. Sie werden erforscht von allen, die Gefallen an ihnen haben.
Also, die Psalmen bestätigen, dass man die Taten des Herrn, die Schöpfungstaten des Herrn in der Schöpfung erkennen kann. Und zwar, die Gefallen haben an Gottes Werken, die erforschen das. Das ist ein Aufruf zur Forschung. Und interessant ist ja, wenn man mit Atheisten spricht, sie haben immer den Eindruck, die Bibel sei wissenschaftsfeindlich. Und mit der Aufklärung, da wo sich Philosophen von der Bibel und von dem Gott der Bibel ganz offen abgewandt haben, da hätte moderne Wissenschaft begonnen. Und das ist ja ein völliger Geschichtsirrtum, so etwas zu denken. Und zwar im Mittelalter begann dieses sich nach Forschung auszurichten. Der Begründer der empirischen Methode, also dass man etwas beobachtet, ein Experiment macht und das Experiment wiederholt und aufgrund der Beobachtungen und der Experimente daraus Schlüsse zieht. Wer ist der Vater dieser Methode, die die Basis ist für die Naturwissenschaft? Wer war das? Robert Grousted. Also man sagt Grousted, aber man schreibt große Teste. So komisch. Robert Grousted. Und er hat 1170 bis 1253 gelebt. Also im tiefen Mittelalter. Und er war Theologe und Forscher. Aber man muss ihn bezeichnen als den Vater der empirischen Forschung. Also empirisch bedeutet Dinge beobachten, im Experiment wiederholen und daraus Schlüsse ziehen. Und dann sein Schüler Roger Bacon, 1214 bis 1294, er hat dann das so ausgedrückt, alle Dinge müssen durch Erfahrung verifiziert werden. Und dann ist die Naturwissenschaft losgegangen in der Renaissance, in der darauffolgenden Renaissance. Aber das kam aus dem Christentum heraus. Das muss man ganz klar betonen. Und darum hat sich eben die Naturwissenschaft aus dem Abendland, aus Europa heraus so entwickeln können. Und der Atheismus, das kam alles einfach später. Aber die Wurzeln der empirischen Forschung sind christlich. Und übrigens, gerade Roger Bacon war der große Befreier von Platon und Aristoteles. Das war ganz schlimm. Jahrhunderte durch war die Kirche in Europa gebunden durch die griechische Philosophie. Platon hat ja eine ganz eigenartige Ideenlehre entwickelt und sein Schüler Aristoteles hat dann weniger die Dinge oben, sondern das Allgemeine, sondern das Einzelne betont. Aber beide waren philosophisch so, dass es eigentlich ein Hindernis war für eine wirkliche Naturwissenschaft, für ein Erforschen der Natur. Und darum wurde das gebremst, nicht durch die Bibel, sondern das wurde jahrhundertelang durch die griechische Philosophie gebremst. Und Bacon hat hier quasi ausgeholt zu einem Schlag gegen diese Fesseln der griechischen Philosophie. Und das hat dazu geführt, dass dann eben Astronomie und Physik sich so richtig entwickeln konnten. Und das ist also etwas ganz Wesentliches, um eben Gottes Größe als Schöpfer zu erforschen. Und genau das lernen wir hier im Buch Hiob. Der Sterbliche erblickt es aus der Ferne. Und dann, Hiob 36, Vers 26, siehe. Das ist übrigens ein Befehl. Siehe, nachdem er vorher gesagt hat, Vers 25, alle Menschen schauen, der Sterbliche erblickt es, sagt er, siehe, Gott ist zu erhaben für unsere Erkenntnis. Also schauen, erblicken, sehen. Das zeigt wieder, Forschung hat sehr viel zu tun mit Schauen und mit genau Beobachten. Und dann die Bescheidenheit, die führt dazu, dass selbst wenn man erforscht, dass man merkt, aber Gott werden wir durch die Forschung nie erreichen. Er ist zu erhaben für uns. Und dann fügt er hinzu, die Zahl seiner Jahre, sie ist unerforschlich. Psalm 90 sagt, dass Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Ohne Anfang, ohne Ende. Und darum in Daniel 7, in dieser wunderbaren Traumvision von Daniel, da sieht er den Alten an Tagen. Gott, der Alte an Tagen, und das drückt eben aus, dass Gott von Ewigkeit her ist. Das soll mit dieser Sprache ausgedrückt werden. Und dann spricht Elihu eben über das Thema Sturm, Regen, Blitz, Donner und so weiter. Denn er zieht Wassertropfen herauf. Also hier beschreibt Elihu diesen Vorgang, dass durch die Sonnenenergie Wasser an der Oberfläche der Ozeane, aber dann auf dem Festland Seen, Flüsse, Bäche, Wasser verdunstet. Der Wasserdampf, der eigentlich dann unsichtbar ist, geht hinauf und dann kommt es aus dem Dampf, das ist also Wasser in Gasform, entsteht die Kondensierung zu ganz, ganz kleinen Tröpfchen und dadurch entstehen die Wolken. Das haben wir auch schon früher im Buch Hiob, in einer Rede von Hiob betrachtet, in Kapitel 26, 8. Können wir das kurz aufschlagen? Auch er hat sein Staunen geäußert über das Phänomen der Wolken. Lies du nochmals 26, 8 einfach.
Er bindet die Wasser in seine Wolken und das Gewölk zerreißt nicht unter ihnen.
Ja, also wenn man denkt an die Wolken und welche Mengen von Wasser die enthalten, eben in diesen ganz kleinen Tröpfchen. Es ist so, eine Cumuluswolke kann problemlos einen Kubikkilometer ausmachen. Also Kilometer, Kilometer, Kilometer. Und das hat ein Gewicht. Wenn man bei Schönwetterwolken ausgeht, von eben einem relativ geringen Anteil von Wasser pro Kubikmeter, aber dann macht das eben doch 1000 Tonnen aus. Also 800 Autos da oben. Er bindet die Wasser in seine Wolken. Man staunt, und wenn es dann Gewitterwolken sind, und das ist jetzt das Thema in Kapitel 36 und 37, dann kann das so sein, dass diese Wolken bis 11 Kilometer hoch sind und Millionen, mehrere Millionen Tonnen Wasser enthalten. Und er sagt also, denn er zieht Wassertropfen herauf vom Dunst, den er bildet, träufeln sie als Regen. Ja, wenn dann diese Wassertropfen, die in den Wolken gehalten werden, sich noch mehr vergrößern durch einen Prozess, dann kommt es zum Regenguss. Und so geht das Wasser, das also hochgeht von der Wasseroberfläche auf der Erde hoch, kommt es wieder runter. Denn die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Und dann sagt Elihu, versteht man etwa das Ausbreiten des Gewölks, das Krachen seines Zeltes? Verstehen wir, was das alles beinhaltet, diese Wolken? Es ist so etwas Gewaltiges und Beeindruckendes. Und was eben interessant ist, im 17. Jahrhundert haben zwei Forscher, das war Pierre Perrault und Adam Mariott, die haben den Wasserkreislauf entdeckt. Und zwar eben gesehen, das Wasser geht so hinauf durch Verdunstung, es kommt wieder durch den Regenfall, aber wenn also das Wasser zum Beispiel vom Meer her als Wolken über das Festland geführt wird und es regnet dort ab, übrigens hier bei unserem Regen sind etwa 35% des Regens kommt aus den Ozeanen. Und dann regnet das ab, es geht in Bäche, wie hier auf der Grafik dargestellt, in Bäche, es geht in Flüsse und das kann dann weiter in Seen münden, aber auch Wasser geht in den Boden und als Grundwasserströme, alles hat die Tendenz zu den Meeren zu gehen. Und wenn es dann wieder im Meer ist, dann wird es wieder verdunstet und so gibt es einen Kreislauf. Wenn wir noch dazu nehmen, was der weise König Salomo vor 3000 Jahren schrieb in Prediger 1, dann haben wir da wirklich ein Phänomen vor uns, nämlich was in der modernen Naturwissenschaft, also in geschichtlichen Dimensionen gedacht, 17. Jahrhundert, entdeckt wurde, das können wir ja schon vor Jahrtausenden in der Bibel nachlesen. Prediger 1, Vers 7.
Alle Flüsse laufen in das Meer, und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse laufen, dorthin laufen sie immer wieder.
Ja, er stellt fest, das Meer wird nie voll. Warum? Aber ständig, die Flüsse der Welt, was die an Wassermassen reinbringen, das ist ja absolut imposant. Und trotzdem wird das Meer nicht voll. Und Salomo erklärt, das Wasser geht wieder zurück. Es gibt einen Kreislauf. Und zwar eben, es geht immer wieder zurück an den Ort, wohin die Flüsse laufen. Dorthin laufen sie immer wieder. Und das ist genau dieser Wasserkreislauf. Und dann Halley, auch im 17. Jahrhundert, hat dann noch herausgefunden, dass die Menge des Wassers, das abgeregnet wird, dem entspricht, was verdunstet. Also es gibt einen perfekten Kreislauf in der Natur. Edmund Halley war das. Und jetzt gehen wir zurück zu Hiob 36. Wieder ein Befehl, siehe. Liest du nochmals Vers 30, bitte, Sascha.
Siehe, er breitet sein Licht um sich aus und die Gründe des Meeres bedeckt er.
Jawohl. Er breitet sein Licht um sich aus. Da spricht jetzt Elihu über Blitze. Gott handelt in der Natur. Und gewissermaßen die Blitze sind um ihn her. Gott ist überall. Er ist allgegenwärtig. Darum heißt es in Jeremia 23, dass Himmel und Erde wird, Gott erfüllt sie. Gott ist also der, wenn man das gescheit sagen will, der immanente Gott. Das heißt, der überall in der ganzen Schöpfung ist, im ganzen Weltall. Aber er ist eben auch der transzendente Gott. Transzendent bedeutet jenseits von dieser Schöpfung. In Jesaja 57, 10 heißt es, dass Gott im himmlischen Heiligtum wohnt, also im Jenseits. Er ist da überall, im Jenseits, aber auch überall im Diesseits. Und das ist sehr wichtig, das so vor sich zu haben, denn im Zusammenhang mit dem Hinduismus und auch im Zusammenhang mit der Meditation im Hinduismus wird ja gesprochen von transzendentaler Meditation. Aber im Hinduismus gibt es gar keine wahre Transzendenz. Im Hinduismus sagt man, das Göttliche, Brahma, ist was? Überall. Also das heißt, aber es wird identifiziert mit der Natur. Das heißt also, alles, was es gibt, sei das Göttliche. Und die Bibel sagt, nein, die Natur ist nicht Gott. Darum beginnt der erste Satz, der erste Vers der Bibel, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gott ist der Schöpfer und das Objekt im Satz, Akkusativobjekt, den Himmel und die Erde, das ist die Natur. Also es wird in der Bibel von Anfang an klar unterschieden zwischen Gott, so wie wir in der Volksschulgrammatik gelernt haben, Subjekt und Objekt. Ja? Und so wird unterschieden. Aber eben transzendent, was dann jenseits wäre von Brahma, das gibt's gar nicht. Also die kennen gar keine wirkliche Transzendenz. Aber so wird Gott vorgestellt in der Bibel. Er ist überall da und darum eben auch im Gewitter ist er da. Und hier steht, er breitet sein Licht um sich aus. Und das ist etwas Erstaunliches, nicht wahr? Viele fragen sich das vielleicht gar nicht, aber es gibt schon Leute, die fragen sich, warum sind Blitze leuchtend? Ja, das kann man erklären mit diesem unglaublichen Elektronenschub, der da stattfindet. Und das gibt ein so imposantes Licht, Und dann weiter, und die Gründe des Meeres bedeckt er, so hat jedenfalls das im Text drin, aber besser ist die Fußnote, mit den Tiefen, wörtlich Wurzeln im Hebräischen, des Meeres umhüllt er sich. Das heißt, das Wasser, das aus dem Meer verdunstet, zu Wolken wird, da ist quasi die Hülle um den allgegenwärtigen Gott. Ja, und dann lesen wir weiter, Vers 31, denn dadurch richtet er Völker, gibt Speise im Überfluss. Also mit diesem wunderbaren Wetter, Ereignissen, die wir hier auf der Erde haben, das kann Gott gebrauchen zur Strafe. Wir kommen gleich noch darauf, dass eben Menschen durch den Blitz getroffen werden können. Vers 32, liest du nochmals.
Seine Hände umhüllt er mit dem Blitz und er entbietet ihn gegen denjenigen, den er treffen soll.
Ja. Gott kann den Blitz benutzen als Gericht. Aber auf der anderen Seite sagt Elihu, dass Gott das auch braucht, um Speise zu geben im Überfluss. Denn der Regen ist ja gerade dazu da, dass alles wieder wachsen kann. Und als Paulus in Apostelgeschichte 14 zu Heiden spricht, die noch nie etwas vom Evangelium gehört haben, sagt er, dass dieser Gott ihnen in den vergangenen Zeiten, als sie ihren eigenen Weg gegangen sind, habe er sich erwiesen als der, der ihre Herzen mit Fröhlichkeit, mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Also die natürliche Fröhlichkeit, die der Schöpfer gibt, aber in Verbindung mit dem Essen, das er gibt. Und was auch noch ein Punkt ist, gerade weil hier eben die Blitze erwähnt werden. Die Blitze haben für die Fruchtbarkeit eine interessante Bedeutung. Nämlich durch die Blitzschläge wird, in der Atmosphäre haben wir besonders viel Stickstoff und Sauerstoff. Und da wird Nitrat gebildet und durch den Regen wird das herabgeführt und dieses Nitrat wirkt als natürlicher Dünger. Also darum sind Gewitter eigentlich gut für die Landwirtschaft. Nicht nur der Regen. Und da haben wir also beides, denn dadurch richtet er Völker, gibt Speise im Überfluss. Was wir hier haben, ist Gottes Strenge und Gottes Güte. Und wir müssen für beides einen Blick haben. Wenn man die Geschichte betrachtet, wenn man die Natur betrachtet, wo steht das? Siehe die Güte und die Strenge Gottes. Ja. Ja, da wo es um Gottes wunderbare Wege geht mit Israel und mit den Völkern der Welt, da sagt der Apostel Paulus schließlich in 11, Vers 22,
sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, gegen die gefallen sind, Strenge, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du ausgeschnitten werden.
Ja, danke. Auch ein Befehl, siehe. Siehe nun die Güte und die Strenge Gottes. Wir müssen einen Blick dafür entwickeln. Und weiter in Hiob 36, Vers 33, sein Rollen kündigt ihn an. Sogar das Vieh, sein Heranziehen. Also ihn, das meint den Blitz, den Sturm. Das wissen wir, wenn es sehr weit weg ein Gewitter hat, dann hören wir den Donner nur so als ein fernes Rollen. Aber man weiß, ja, es könnte einige Zeit dauern und dann ist das Gewitter auch bei uns. Aber, sagt Elihu, nicht nur das Rollen kündigt an, dass man sich vorbereiten kann, in Sicherheit bringen kann, sondern das Vieh. Wie kündet Vieh Gewitter an?
Sucht Schutz.
Sie suchen Schutz. Und dadurch, durch das Verhalten des Viehes, interessant ist auch Kühe, die sich setzen bei Regen. Und wenn sie sich in Gruppen setzen, dann weiß man, dass, dass es sogar noch eine steigende Regenwahrscheinlichkeit gibt. Und Frösche steigen, aber das ist nicht gemeint mit Vieh. Vieh, Behema, das meint speziell die Haustiere in der Bibel. Und, aber eben auch Frösche kündigen das an, auch die Schwalben. Wie merkt man bei den Schwalben? Jetzt kommt's. Sie fliegen tief. Und warum fliegen sie tief? Weil die Mücken eben auch das Wetter ankündigen. Die Mücken sind weit unten. Darum. Und dann plötzlich da ein Problem mit solchen Mückenschwärmen. Und darum müssen die Schwalben tiefer fliegen. Aber die Schwalben sieht man besser als Mücken, weil sie ein bisschen größer sind. Und erfahrene Schafhirte, die wissen, dass die Schafwolle aufquillt wegen der Luftfeuchtigkeit, und damit haben sie auch eine Wetterprognose, Wetterankündigung. Und so gehen wir gerade direkt nahtlos rüber zu Kapitel 37. Liest du uns ein paar Verse, sagen wir mal bis Vers 5.
Ja, darüber erzittert mein Herz und fährt auf von seiner Stelle. Hört das Getöse seiner Stimme und das Grollen, das aus seinem Mund hervorgeht. Er sendet es aus unter den ganzen Himmel und seinen Blitz bis zu den Säumen der Erde. Nach dem Blitz brüllt eine Stimme. Er donnert mit seiner erhabenen Stimme und hält die Blitze nicht zurück, wenn seine Stimme gehört wird. Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Er tut große Dinge, die wir nicht begreifen.
Vers 1 ist besonders kostbar. Elihu sagt, ja, darüber erzittert mein Herz und fährt auf von seiner Stelle. Viele moderne Menschen, die sagen, ja, früher waren die Menschen so beschränkt in ihrer Bildung und darum waren sie so beeindruckt im Gewitter. Und aber heute ist das ja nicht mehr so, das beeindruckt uns ja nicht mehr so wie die damals, die das dann Gott zuschrieben, sondern wir wissen heute ganz genau, welche physikalischen Prozesse da stattfinden. Nein, das muss den Menschen zu allen Zeiten charakterisieren. Angesichts von Sturm, Gewitter, Blitz und Donner. Ja, darüber erzittert mein Herz und fährt auf von einer Stelle. Er hat das richtig in seiner Tiefe empfunden als Ausdruck der Größe Gottes. Und wir müssen ja, um eine richtige Weltsicht oder Natursicht durch die Bibel zu bekommen, aufschlagen, was da in Hebräer 1 steht, über Jesus Christus, den Sohn Gottes. Es geht um Jesus Christus, durch den Gott gesprochen hat am Ende dieser Tage des Alten Testaments, und dann werden über ihn sieben Dinge ausgesagt, über den Sohn. Liest du Vers 2.
Hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe.
Ja, da haben wir sieben Herrlichkeiten des Herrn Jesus, und es ist hier Nummer 5. Und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend. Das Wort seiner Macht, das ist so eine majestätische Ausdrucksweise, um zu sagen, sein mächtiges Wort. Und hier wird gesagt, dass der Sohn Gottes der Schöpfer war, der die Schöpfung ausgeführt hat, nämlich nach den Plänen des Vaters, gemäß 1. Korinther 8, Vers 6. Aber dann wird weiter gesagt, dass er eben auch der Erhalter aller Dinge ist. Nicht nur der alle Dinge, die Welten gemacht hat, Vers 2 im Schluss, sondern Vers 3, alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend. Das heißt, also durch sein mächtiges Wort trägt er die ganze Schöpfung und erhält sie, sodass sie funktioniert, sodass die Atome nicht alle in sich zerfallen und die Moleküle auch nicht einfach alle auseinanderfallen. Alles wird durch ihn zusammengehalten und so wird das auch in Kolosser 1 ausgedrückt. Das können wir auch noch aufschlagen. Kolosser 1, da wird in Vers 16 gesagt, dass Jesus Christus, also der Sohn Gottes, die Schöpfung ausgeführt hat. Und dann wird hinzugefügt in Vers 17, ja.
Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn.
Ja. Er ist, nicht er war, sondern er ist vor allen. Er ist von Ewigkeit her. Es drückt das ewige Sein aus, diese Gegenwartsform. Und dann, alle Dinge bestehen durch ihn oder werden zusammengehalten durch ihn, kann man auch übersetzen. Also das ganze Weltall, dass es überhaupt so bestehen kann und nicht zerfällt, wie es einmal zerfallen wird. Das sagt uns 2. Petrus 3. Dass die Elemente werden aufgelöst und die Elemente werden im Brand zerschmelzen. Also Kernspaltung und Kernfusion. Und Himmel und Erde wird so vergehen und aufgelöst werden. Aber jetzt hält der Sohn Gottes alles zusammen. Und darum könnte man sagen, wenn man eben aufgebaut hat auf diesen Prinzipien von Robert Grousted und Roger Bacon, da hat man Naturgesetzlichkeiten entdeckt. Ein nach der anderen. Man hat gesehen, das ganze Weltall ist logisch. Und nicht so, wie viele alte Griechen dachten, dass die Welt ist mutwillig. Die Götter handeln so und jene Götter so und diese so und die kämpfen gegeneinander. Und das ist Mutwilligkeit. Aber die haben festgestellt, nein. Es gibt eine einheitliche Gesetzmäßigkeit. Aber wenn dann eben die Bibel doch über Wunder spricht, dann ist das nicht ein Widerspruch zu den Naturgesetzen, sondern man könnte sagen, Naturgesetze sind die Umschreibung des üblichen Wirken Gottes in der Natur. Aber wenn ein Petrus dann auf dem Wasser gehen konnte, Matthäus 14, dann war das eben ein ganz unübliches Handeln Gottes. Eine Ausnahme. Und das bezeichnen wir als Wunder. Aber die Bibel zeigt uns, dass wir normalerweise ausgehen müssen von dem üblichen Handeln Gottes. Von den Gesetzmäßigkeiten, die Gott eben in die Natur gelegt hat. Und gerade darauf kommen wir noch, und dann in Kapitel 38 nächstes Mal, wo Gott aus dem Sturm zu Hiob spricht. Und da spricht er zum Beispiel über die Gesetze des Himmels. Da geht es um die Naturgesetze, in der Astronomie im Speziellen. Und jetzt gehen wir weiter. Hört, hört das Getöse seiner Stimme und das Grollen, das aus seinem Mund hervorgeht. Also, wir haben ja vorher von dem Rollen gelesen, 36, 33. Das ist der Donner ganz, ganz weit weg, viele Kilometer weg. Aber man hört ihn immer noch. Aber dann kommt das so rüber in unseren Ohren wie ein Rollen. Aber wenn es dann in der Nähe geschieht, der Blitz und der Donner, der dann knallt, dann ist es das Getöse seiner Stimme. Und das kann 120 Dezibel sein. Das ist ja die Lautstärke, die eben in Diskotheken glücklicherweise nicht mehr erlaubt ist. Ja? Es entspricht nämlich der Lautstärke eines Flugzeugmotors über dem Kopf. Und laut Suva-Versicherung 20 Sekunden, 120 Dezibel, da beginnen bereits nicht mehr reparierbare Hörschäden. Ja? 110, das ist dann die Hälfte 120 ist doppelt so viel wie 110 Dezibel, 110 doppelt so viel wie 100. Also 110, das ist etwas, was oft Leute noch haben, wenn sie Ohrstöpsel in den Ohren drin haben und Musik hören. Und das Dumme ist, darauf weist auch die Suva hin, subjektiv hat man das Gefühl, es sei nicht so laut. Aber das interessiert die Gesetzmäßigkeit in der Biologie nicht, was man subjektiv meint. Nämlich, je näher eine Schallquelle beim Ohr ist, desto weniger nimmt man sie quasi in ihrer wirklichen Lautstärke wahr. Und darum ist es ganz, ganz gefährlich. Also wenn man Ohrhörer sind schon besser. Kopfhörer sind besser als Ohrhörer, das, was direkt drin ist. Aber Lautsprecher sind noch besser. Aber auch dort muss man messen, dass es nicht zu laut ist. Und eben ein Blitz und dann der Donner, der folgt, 120 Dezibel, es kann aber auch 130 sein. Unglaublicher Knall. Und Elihu sagt, hört, hört. Zweimal der Befehl, hört, hört. Also beim nächsten Gewitter muss man noch besser hören als bisher. Das ist einfach etwas Imposantes. Und gerade jetzt so in der jüngsten Zeit hatten wir deutlich mehr Gewitter in Europa als in der vergleichbaren Zeit in früheren Jahren. In Europa wird das sehr detailliert aufgenommen. Im Prinzip wird jeder Blitz gemessen. Es gibt 145 Stationen in ganz Europa und die Daten werden gesammelt. Und zwar mit einer unglaublichen Präzision. Und darum kann man genau sagen, es waren so viel über 100.000 Blitze jetzt im Vergleich zu letztem Jahr. Aber eben, hört, hört. Es ist so imposant. Und wenn man das auch schon erlebt hat, dass man Angst hatte, ein Gewitter in den Bergen, kein Schutz und hat noch einen Regenschirm in der Hand, ja, und man weiß, der Blitz sucht gerne den höchsten Punkt, ja, dann ist das gerade ideal. Aber das Ganze ist eben noch komplizierter. Es ist viel komplexer und darum ist das eine Regel, aber die stimmt dann auch nicht immer. Aber weiter, er sendet es aus und den ganzen Himmel und sein Blitz bis zu den Säumen der Erde. Das heißt, weltweit haben wir das Phänomen von Gewittern. Und immer so, nach dem Blitz brüllt eine Stimme. Und dann sagt Elihu, er donnert mit seiner erhabenen Stimme und hält die Blitze nicht zurück, wenn seine Stimme gehört wird. Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Also er nimmt wahr, Gott handelt in der Natur. Gott ist nicht wie der Gott der Deisten. Das war ja die Gottesvorstellung der Aufklärungsphilosophen. Diese begannen von der Bibel und von dem Gott der Bibel abzuwenden. Die haben gesagt, ja gut, also wir können ja auch nicht sagen, es gibt keinen Gott. Denn von irgendwoher muss ja die ganze Ordnung in der Schöpfung kommen. Aber Gott ist nach unserer Vorstellung der Schöpfer ganz am Anfang, der alles in Betrieb genommen hat. Also so wie eine Uhr, die man aufgezogen hat und jetzt läuft sie ab. Sich selber überlassen. Aber genau das, sagt die Bibel, ist nicht wahr. Jesus Christus ist der Schöpfer und er ist auch der Erhalter der Natur. Und darum, er handelt in der Natur und darum sagt Elihu, Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Er tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Und bis heute hat man das Phänomen von Blitzen nicht vollständig verstanden. Die Forschung geht weiter. Auch heute haben wir noch Geheimnisse. Zum Beispiel, man müsste einen Spezialisten fragen, wieso machen Blitze so zickzack? Ja, das haben wir auch noch nicht herausgefunden, was genau dahinter steckt. Okay, es sind große Dinge. Er tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Und dann geht's weiter. Lies nochmals Vers 6.
Denn zum Schnee spricht er, falle zur Erde und zum Regenguss, und zu den Güssen seines gewaltigen Regens.
Ja, also Gott kann nicht nur aus den Wolken Regen herniederbringen, er kann auch Schnee bringen. Ein ganz anderes Phänomen. Und wir wissen, Schneeflocken sind so, dass keine identisch ist mit der anderen. Das ist auch ein absolutes Phänomen. Und jetzt spricht er über Schnee. Das ist natürlich im Nahen Osten etwas sehr Seltenes. Aber es gibt's, ja? Jetzt in der jüngeren Vergangenheit gab es sogar ganz große Überraschungen mit Schnee. In Saudi-Arabien sogar. Und Jordanien sowieso. Aber weiter, Vers 7, er lähmt oder er versiegelt die Hand jedes Menschen, damit alle Menschen sein Werk lernen. Also der Mensch, der stolz ist auf das, was er mit seinen Händen erreichen kann, wird gewissermaßen gelähmt. Das heißt hier versiegelt. Und wenn er sieht Gottes Werk, das ist quasi wie lähmend. Wir sind so klein und Gott ist so erhaben. Und dann weiter, Vers 8.
Und das Wild geht in sein Versteck und bleibt in seinen Höhlen.
Ja, und es ist so wunderbar zu sehen, Elihu bereitet vor, was Gott nachher spricht, ab Kapitel 38. Und Gott wird gerade in Kapitel 39 dann ausführlich über das Vieh sprechen. Wenn er sagt, 39,1, weißt du die Gebärzeit der Steinböcke? Beobachtest du das Kreisen der Hirschkühe? Und so weiter. Also dieses Wild, das eben ins Versteck geht bei dem Gewitter und in die Höhlen sich zurückzieht, das erwähnt Elihu nur so andeutungsweise, aber Gott wird auf ganz viele Elemente in der Rede von Elihu wieder zurückkehren. Ist alles Vorbereitung. Vers 9.
Aus der Kammer des Südens kommt Sturm und von den Nordwinden Kälte.
Nach Vers 10 und 11.
Durch den Odem Gottes entsteht Eis und die Breite der Wasser zieht sich zusammen. Auch belädt er mit Wasserfülle das Gewölk, breitet weithin aus seine Blitzwolken.
Ja, also jetzt spricht er über weitere Phänomene. Nordwind, was Kälte bringt, und aus dem Süden Sturm. Und dann sagt er, dass auch Gewässer vereisen können. Entsteht Eis und die Breite der Wasser zieht sich zusammen. Und das ist nun seltsam. Wo lebt der Hiob? Im Land Uz. Und wir haben das ja damals in Kapitel 1 durchgenommen. Das ist, entspricht dem Land Edom, heutiges Südjordanien, südlich vom Toten Meer. Und das gehört zu den heißesten und trockensten Gebieten der Welt. Und jetzt spricht hier das Buch Hiob über Wassermassen, die zusammenfrieren. Und Gott wird dann auch auf dieses Thema zurückkehren. In 38,30, Gott sagt, wie das Gestein verdichten sich die Wasser und die Fläche der Meerestiefe, Tehom, das ist nicht einfach eine Tiefe, sondern Meerestiefe, schließt sich zusammen. Ja, das sind ja ganz dramatische Dinge. Und das sind solche Elemente im Buch Hiob, die wir das ganze Buch hindurch finden, die hinweisen, dass Hiob in einer Zeit lebte, als das Klima ganz anders war. Also die Bibel lehrt den Klimawandel. Das konnte man schon immer wissen aus der Bibel. Aber was die genauen Gründe dafür sind, das ist dann nochmal ein Thema. Aber die Bibel macht klar, dass eben in der Folge der Sintflut die Eiszeit kam. Als direkte Folge der Eiszeit. Und darum wird im Buch Hiob über ein ganz anderes Klima gesprochen. Und dass möglich ist, dieses Zusammenziehen zu Eis. Und das ist ja auch so ein gewaltiges Phänomen. Aber wir kommen darauf zurück in Kapitel 38 über das Thema Eis. Das ist so fantastisch. Aber dann in Vers 11 spricht er wieder über die Wolken und die Blitzwolken. Und darf ich bitten, noch weiter zu lesen, Vers 12 bis 13.
Und unter seiner Leitung wenden sie sich ringsumher zu ihrem Werk, zu allem, was er ihnen gebietet, über die Fläche des Erdkreises hin. sei es, dass er sie zur Geißel oder für seine Erde oder zur Erweisung seiner Gnade sich entladen lässt.
Ja, wieder. Er trägt alles durch das Wort seiner Macht. Also die Natur ist nicht einfach autonom. Autonom bedeutet, sie funktioniert selber nach bestimmten Gesetzen. Nein, Gott steuert und Gott ist bei Bewusstsein in allem, was geschieht, in der ganzen Natur, überall. Und wieder tut er es als Geißel oder zur Gnade. Auch wieder die Güte und die Strenge Gottes. Und dann Vers 14, jetzt wird er wieder ganz persönlich. Und im Kontrast zu seinen drei Freunden, die nie Hiobs Namen erwähnt haben, erwähnt er auch jetzt wieder den Namen seines Freundes.
Ja? Nimm dies zu Ohren, Hiob. Stehe und betrachte die Wunder Gottes. Weißt du, wie Gott sie belädt und den Blitz seines Gewölks leuchten lässt? Verstehst du dich auf das Schweben der Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen Vollkommenen? Du, dessen Kleider heiß werden, wenn das Land schwül wird vom Süden her, kannst du wie er das Himmelsgewölbe ausbreiten, fest wie einen gegossenen Spiegel?
Eindrücklich. Ein Befehl. Betrachte Hiob. Aber ganz persönlich angesprochen, Hiob. Er betreibt Seelsorge. Er spricht nicht einfach gegen einen Feind, wie die anderen drei Freunde, sondern Hiob, betrachte die Wunder Gottes. Und dann fragen, weißt du, verstehst du, Simon, Vers 15, 16 und Vers 18, kannst du, ja, das können wir auch für uns nehmen, weißt du. Also, hier wird genau die Frage gestellt, warum leuchten Blitze? Was geschieht da? Ja, jetzt kann man dann ausführen über diesen Elektronenfluss im Blitzkanal und so weiter. Es ist einfach nur zum Staunen. Und verstehst du dich auf das Schweben der Wolken? Also dieses Wunder, dass da tausende von Tonnen Wasser da oben einfach in den Wolken festgehalten sind. Und dann schließlich kannst du wie er das Himmelsgewölbe ausbreiten, fest wie ein gegossener Spiegel. Und damit meint er jetzt den abgedeckten Himmel, den blauen Himmel. Und interessant, das sieht so aus wie ein gegossener Spiegel, ja? Aber wichtig, er sagt nicht, es ist ein gegossener Spiegel, sondern wie ein gegossenen Spiegel. Und dass er das Wort Spiegel benutzt, ist interessant. Beim Spiegel geht es ja um Reflexion von Licht. Und genau das geschieht. Warum ist der blaue Himmel blau? Ja, weil das Licht der Sonne kommt. Aber das Licht kommt ja in ganz vielen Wellen. Und zwar, wenn man die Spektralfarben eben auffächert, dann hat man all die Farben des Regenbogens. Aber das blaue Licht ist eben eine sehr kurze Welle im Vergleich zu Rot, mit den Wellentälern, die größere Abstände haben. Und an den Molekülen, zum Beispiel Stickstoff und Sauerstoff in der Luft, werden diese Wellen reflektiert. Und die kürzeren Wellen, das Blau, wird dadurch mehr gestreut. Und dann sieht das Blau aus. Aber warum spricht er jetzt am Ende dieses Kapitels nach dem Sturm und den dichten Wolken, in denen sich Gott verhüllt, über den abgedeckten Himmel? Um zu sagen, Hiob, und das kommt bald. Der Sturm wird vorüber sein in deinem Leben. Und das ist so etwas Wunderbares. Im Psalm 112 heißt es, dem Gerechten geht Licht auf in der Finsternis. Und das war auch der Wahlspruch der Hugenotten, die zu Tausenden abgeschlachtet wurden, weil sie das Evangelium glauben wollten, wie es in der Bibel steht. Aber sie hatten den Wahlspruch, nach der Finsternis das Licht. Post tenebras lux. Und dieses Mädchen Marie Durand, die mit 17 in den Turm da in Südfrankreich eingesperrt wurde, sie hätte nur sagen müssen, J'abjure. Ich schwöre ab. Dann hätte sie rausgehen können. Aber sie konnte nämlich von ihm nicht abschwören. Und dann hat sie mit ihren Nägeln reingekritzt dort im Gefängnis. Ich habe es gesehen. Resiste. Widerstehen. Ja, aber ihr Wahlspruch war, nach der Finsternis wird das Licht kommen. Und das wissen Gläubige. Das Licht kommt garantiert, früher oder später. Und hier wird das jetzt angetönt an Hiob. Gott wird dem Sturm ein Ende setzen. Er hat durch den Sturm zu dir gesprochen. Wie es dann auch in Kapitel 38 ausdrücklich kommt. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach. Das wird bald so vorbei sein. Und jetzt noch die letzten Verse, bitte. 19.
Tu uns kund, was wir ihm sagen sollen. Wir können vor Finsternis nichts vorbringen. Soll ihm gemeldet werden, dass ich reden wolle? Wenn jemand zu ihm spricht, er wird gewiss verschlungen werden.
Also niemand könnte sich an Gott richten. Und schon gar nicht ihn herausfordern. Wir können vor Finsternis nichts hervorbringen. Wir haben nichts Gescheites zu sagen, heißt das. Und jetzt Vers 21.
Und jetzt sieht man das Licht nicht, das am Himmelsgewölbe leuchtet. Aber ein Wind fährt daher und reinigt es. Aus dem Norden kommt Gold. Um Gott ist furchterregende Pracht. Den Allmächtigen, den erreichen wir nicht, den Erhabenen an Kraft. Und das Recht und die Fülle der Gerechtigkeit beugt er nicht. Darum fürchten ihn die Menschen. Er sieht keine an, die weisen Herzens sind.
Ja, also hier nochmals deutet er an, es gibt eine Wiederherstellung für Hiob. Jetzt sieht man das Licht nicht. Es war nur dunkel im Leben von Hiob. Und viele Gläubige können davon berichten, dass sie Zeiten erlebt haben in ihrem Leben. Es war nur noch dunkel. Aber jetzt sieht man das Licht nicht, das am Himmelsgewölbe leuchtet. Ja, hinter den Wolken leuchtet es. Also ist verdeckt. Aber ein Wind fährt daher und reinigt es. Und dann steht dieser Anblick wie ein Spiegel. Und nochmals weist Elihu darauf hin, er nennt Gott den Allmächtigen, den Erhabenen an Kraft, eben den Unerreichbaren. Und ganz wichtig, er sieht keine an, die weisen Herzens sind. Das heißt, all die, die gescheit sind bei sich selbst, die werden von Gott eben nicht angenommen. Die sind abgelehnt bei ihm. Das bedeutet es. Also weisen Herzens bedeutet hier nicht weise sein im guten Sinn, sondern weise sein in den eigenen Augen, die sich weise dünken. Und dann kommt Kapitel 38, nächstes Mal. Gott spricht aus dem Sturm und es ist einfach fantastisch. Diese über 80 Fragen, die Gott stellt über die Natur. Und wir werden da also eine Perle um die andere studieren können. Und danach die Wiederherstellung Hiobs. Wir wollen hier schließen.